SR Info. Rundschau.
Es ist 13 Uhr, im Studio Lisa Huth mit diesen Themen: CDU-Landesparteitag in Illingen, Stefan Toscani als Vorsitzender wiedergewählt. Morgen in Homburg Bombenentschärfung und Evakuierungen und Fußball. Saarland-Pokal. Im Saarland-Pokal spielt der erste FCS gegen Saar 05. Landesparteitag der saarländischen CDU in Illingen. Wichtigster Programmpunkt heute Morgen, die Wiederwahl des Vorstands. Dabei ist der Landesvorsitzende Stefan Toscani mit rund 94,5% der delegierten Stimmen wiedergewählt worden. Aus Illingen, SR3-Reporter Aaron Klein.
Mit 273 von 291 abgegebenen delegierten Stimmen ist Stefan Toscani der alte und neue Landesvorsitzende der CDU Saarland. Vor den insgesamt knapp 400 Delegierten und Gästen in Illingen warf Toscani der SPD-Landesregierung eine Politik gegen den Großteil der Menschen im Saarland vor. Die SPD habe keinen Plan und breche regelmäßig ihr Wort gegenüber den Wählerinnen und Wählern, so Toscani. So habe die SPD-Alleinregierung mehr Pflegekräfte, mehr Polizeibeamte oder mehr Sozialwohnungen versprochen. Nichts davon habe sie bisher gehalten. Der Strukturwandel drohe, so Toscani, an die Wand gefahren zu werden. Wirtschaftsminister Barke solle deshalb zurücktreten. Auch die Bundes-SPD kam in Toscanis Rede nicht gut weg. So habe Kanzler Scholz nach dem Pfingsthochwasser Bundeshilfen versprochen, die aber nie umgesetzt wurden. Im Vorstand der CDU Saar gibt es sonst wenig Veränderungen. Einzig der bisherige Schatzmeister der CDU, Karl Rauber, gibt sein Amt nach 11 Jahren und knapp 4 Jahrzehnten im Landesvorstand ab. Rauber galt als wichtiger Mann im Hintergrund der Partei und war unter anderem Chef der Staatskanzlei und Europaminister unter Ministerpräsident Peter Müller. Landeschef Toscani lobte seinen Pragmatismus und sein Durchsetzungsvermögen.
Frankreich steht eine Streikwoche bevor, von der auch das Saarland betroffen sein wird. Für kommenden Donnerstag haben mehrere Gewerkschaften der Bahngesellschaft SNCF zum Ausstand aufgerufen. Dieser beginnt bereits am Mittwochabend und hat Auswirkungen bis zum Freitag. Bereits am Montag wollen die Gewerkschaften der Bauern demonstrieren. Unter anderem soll es eine Sternfahrt nach Straßburg geben. Die Bauern im lothringischen Nachbardepartement zum Saarland, Moselle, haben angekündigt, hauptsächlich Verkehrskreisel zu blockieren, auch an der Grenze zu Luxemburg und Deutschland. Für die Grünen ist dieser Bundesparteitag in Wiesbaden ein Abschied und ein Aufbruch. Gestern bereits wurde der Co-Bundesvorsitzende Nuripur verabschiedet, heute Morgen die Co-Vorsitzende Ricarda Lang. Vor einer halben Stunde wurde die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Franziska Brandner als eine der beiden neuen Vorsitzenden gewählt.
Franziska Brandner ist 45 Jahre alt und aktuell Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Ihr Verhältnis zum wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten der Grünen Habeck ist entsprechend gut. Die studierte Politikwissenschaftlerin bringt außerdem Erfahrungen als Bundestagsabgeordnete und als Europaabgeordnete mit und gilt als Realpolitikerin. In ihrer Bewerbungsrede hat sie klargemacht, dass ihr Klimaschutz, Gerechtigkeit und Frieden wichtig sind. Unionsfraktionschef Merz hat sie vorgeworfen, Wohlstand zu vernichten, wenn er Rückschritte beim Klimaschutz macht. Die Partei hat sie auf einen Winterwahlkampf eingeschworen. Scherzhaft, dafür hätten die Grünen jahrelang Pullover gestrickt. Jetzt gleich steht die Wahl des Co-Vorsitzenden an. Gute Chancen rechnet sich Felix Banaschak aus. Er hat zwar mehr Gegenkandidaten als Brandner, hatte aber schon vorab angekündigt, mit Brandner ein Team bilden zu wollen.
Die Europäische Union hat sich auf den Haushalt für das kommende Jahr verständigt. Nach Angaben von Unterhändlern des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten stehen damit im kommenden Jahr knapp 200 Milliarden Euro zur Verfügung. Den Berichten zufolge wurden zusätzliche Mittel für die Bereiche Gesundheitsforschung, humanitäre Hilfe und Grenzschutz bereitgestellt. Die Einigung muss noch offiziell von den EU-Staaten und dem Europaparlament bestätigt werden. Das gilt aber als Formsache. Ganz viele Meinungen zusammenzubringen, ist nie ein Zuckerschlecken. Wenn die Staaten sich aber so uneinig sind wie zurzeit, kommen die Verhandler bei globalen Konferenzen an ihre Grenzen. Auf der Weltklimakonferenz in Baku ist Halbzeit und grundlegende Fragen sind immer noch nicht geklärt. Aus Baku Janina Schreiber für SR Info.
In diesem Jahr sollen sich die Länder auf ein neues Klimafinanzierungsziel einigen, das ab 2026 gelten soll. Also im besten Fall sollen sie eine konkrete Summe Geld benennen, die Industrie Industriestaaten jährlich an Entwicklungsländer zahlen. Die sollen damit Klimaschutz und Anpassung umsetzen. Zwar sei der Verhandlungstext zum Klimafinanzierungsziel, einem mehr als 30-seitigen Dokument, endlich kürzer geworden, das berichten Beobachtende, doch noch immer sei unklar, welche Summe genau die Industrieländer ab 2026 mobilisieren sollen. Auch über die Frage, ob Länder wie die Ölstaaten oder China Geld geben sollen, gibt es Streit. Ebenso für wie lange. Bislang haben die Entwicklungsländer Forderungen von bis zu 1,3 Billionen US-Dollar benannt. Manche Fachleute rechnen damit, dass man sich möglicherweise auf einen dreistelligen Milliardenbetrag einigen könnte. Ab Sonntag sollen die Verhandlungen in die Hände der Verantwortlichen gegeben werden. Sie werden die schwierige Aufgabe haben, eine Einigung vor Ende des Gipfels, Ende nächster Woche, herbeizuführen.
Österreich erhält keine weiteren Gaslieferungen mehr aus Russland. Das hat eine Sprecherin des Energieunternehmens OMV mitgeteilt. Die Lieferungen seien am Morgen eingestellt worden. Bundeskanzler Nehammer sagte, Österreich habe aber vorgesorgt. Niemand müsse im Winter erfrieren. Abtreibungsgegner und Befürworter demonstrieren zur Stunde in der Saarbrücker Innenstadt. Das Aktionskomitee Christen für das Leben hatte den sogenannten Marsch für das Leben angemeldet. Zwei Bündnisse stellen sich dagegen. SR3-Reporterin Katrin Aue.
Abtreibung sei wie einen Auftragsmörder zu mieten, um ein Problem zu lösen. Solch drastische Worte hat ein Pater der Saarbrücker Pius-Bruderschaft gewählt zu Beginn des Marsch für das Leben am Saarbrücker Staden. Etwas weniger als 200 Personen waren mit Plakaten gekommen wie Abtreibung ist gegen Gottes Gebot oder das Problem sind nicht ungewollte Kinder, sondern unwillige Eltern. Wenige Meter entfernt, vor der Schwangerenberatungsstelle Pro Familia, fand eine Gegenkundgebung statt des Bündnisses für reproduktive Selbstbestimmung mit Musik und Bühne. Ihr Motto: Wir feiern das Leben. Dabei waren etwa 250 Personen von Organisationen von Frauenrat über Frauen-Gender-Bibliothek bis zu den Omas gegen Rechts. Am Abschluss des Marschs für das Leben vor der Europagalerie wartet eine zweite Gegendemo des Bündnisses My Body, My Choice.
Im Deutschen Zeitungsmuseum in Wadkassen ist seit heute eine Ausstellung zu dem Saarbrücker NS-Widerstandskämpfer Willy Graf zu sehen. Die teils interaktive Ausstellung setzt die Biografie Grafs in Bezug zu den historischen Ereignissen. Dabei gibt es auch einige Stücke zu sehen, die bisher noch nie gezeigt wurden. Willy Graf wurde 1918 geboren, wuchs in Saarbrücken auf und gehörte zum Kern der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Er wurde 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtet. Die Ausstellung in Wadkassen ist bis zum 17. August kommenden Jahres zu sehen. In Homburg wird morgen eine Weltkriegsbombe entschärft. Die 45 Kilogramm schwere Splitterbombe wurde am Montag dieser Woche bei Kanalarbeiten in der Gasstraße entdeckt. Während der Entschärfung kann es in Homburg zu Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Schienen kommen. Teile der Homburger Innenstadt müssen evakuiert werden. SR3-Reporter Moritz Grenner.
In dem Bereich um die Gasstraße dürfen sich ab 8 Uhr morgens keine Anwohner mehr aufhalten. Nach Angaben der Stadt müssen rund 700 Personen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch die naheliegende Bahnstrecke zum Hauptbahnhof Homburg muss kurzzeitig gesperrt werden. Es kann also zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen. Da die Häuser rund um die Bombe unterschiedlich hoch sind, gibt es keinen Evakuierungsradius. Stattdessen werden mehrere Straßen rund um die alte Feuerwache gesperrt. Die örtlichen Hilfsdienste werden sich um Menschen kümmern, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen. Außerdem wird die Stadt einen Raum für alle betroffenen Anwohner im Rathaus einrichten. Die Bombe kann erst dann entschärft werden, wenn alle Menschen den Gefahrenbereich verlassen haben. Die Stadt geht davon aus, dass sie im Verlauf des Vormittags Entwarnung geben kann. Diese wird über Lautsprecher durchsagen oder über die Website der Stadt Homburg erfolgen. Außerdem wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.
In der Saarbrücker Innenstadt hat sich am frühen Morgen ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wie die Polizei dem SR mitteilte, war ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug in der Mainzer Straße zu schnell unterwegs und prallte auf ein geparktes Auto. Dieses wurde auf einen weiteren Wagen geschoben. Der Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Zum Fußball. Im Saarlandpokal gibt es heute ein Stadtderby. Der erste FC Saarbrücken ist ab 14 Uhr beim SV Saar 05 zu Gast. SR3-Reporterin Kirsten Pfister.
Am Kieselhummes werden 3.000 bis 4.000 Zuschauer erwartet zu einem Spiel, bei dem der FCS als klarer Favorit gilt. Saarlandligist Saar 05 will trotzdem ein attraktives Spiel liefern und gerne auch mal im Strafraum des Favoriten auftauchen. Zeitgleich empfängt der FC Homburg heute Verfolger SG Barockstadt Fulda Lehnarts. Es ist das letzte Spiel der Regionalliga-Hinrunde für die Homburger, die aktuell auf dem 7. Tabellenplatz stehen. Um den Abstand nach oben nicht weiter anwachsen zu lassen, brauchen sie heute einen Sieg. Trainer Denny Schwarz erwartet gefährliche Umschaltmomente von einem variablen Gegner. Es ist also volle Konzentration gefragt.
In der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft am Abend in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Und das war die SRT-Rundschau mit Lisa Huth.